Immobilienpreise steigen wieder stark an. Das war diese Woche in den Medien zu lesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mal als heutiges Thema. Damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Episode. Hier ist wieder der Thomas. Kurzer Rückblick. Die Holland-Episode haben ungefähr 10 Leute angehört. Also sogar noch weniger als normalerweise. Jetzt war das Thema vielleicht auch nicht so ansprechend für viele. Deswegen nehme ich jetzt diese Woche auch ein etwas breiteres Thema, was vielleicht mehr Leute anspricht. Und dann hoffe ich einfach mal, dass die Abrufzahlen wieder steigen. So, aber jetzt zum Thema. Etwas Historie zum Anfang. Also mit der Wiedervereinigung kam ja relativ viel Schwung in die Bauwirtschaft, sodass die Preise in den 90er Jahren grundsätzlich nach oben geklettert sind. Dann folgte in den Jahren 2000 bis 2010 eher eine Phase der Stagnation und seit 2010 steigen die Immobilienpreise eigentlich stetig an. Seit der Finanzkrise dann sogar überdurchschnittlich. Gut, ich denke, das hängt dann auch viel damit zusammen, dass dann da ja die Zinsen sehr stark gesenkt wurden und teilweise konnte man ja dann Finanzierungen für unter 1% bekommen. Also das hat der Bauwirtschaft quasi auch nochmal einen Boost gegeben. Und auch die Corona-Pandemie hat dem Ganzen kein Ende gesetzt. Auch in dem Jahr und auch bis 2022, sage ich mal, sind die Preise immer noch sehr gut angestiegen. Dann gab es aber schon einen kleinen Einbruch. Also wenn man sich daran erinnert, dass während der Corona-Pandemie ja dann auch diese Lieferketten durcheinander gekommen sind und alles viel, viel teurer wurde und die Baustoffe und auch die Dienstleistungen, die dann damit einhergehen, also alles sehr viel teurer geworden. Und dadurch hat natürlich dann auch die Nachfrage nachgelassen und die Preise sind ein bisschen runtergekommen. Nicht zu vergessen natürlich die geopolitische Lage, also insbesondere dann der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die steigenden Energiepreise, die haben dann auch nochmal dazu geführt, dass letztendlich alles teurer wurde und die Nachfrage nachgelassen hat. Man kann das dann auch direkt mit der Zinsentwicklung in Verbindung bringen. Also wenn man sich diese Kurve anschaut für 10-jährige Darlehen, dann ist die Kurve ja immer noch relativ niedrig. Also mit 3 bis 4% ist das in der historisch langfristigen Betrachtung immer noch nicht schlecht. Aber so im Jahr 2020, wie gesagt, da war das Ganze auch unter 1% zu bekommen. Und dann wirklich mit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ist diese Kurve quasi in die Region 3 bis 4% geschossen und verharrt mehr oder weniger seitdem auch in diesem Korridor. Jetzt aber eben aktuell sind die Preise im ersten Quartal wieder seit langer Zeit deutlich gestiegen. Und zwar verteuerten sich Eigentumswohnungen von Januar bis März um durchschnittlich 1,2% zum Vorquartal. Und das ist dann das kräftigste Plus seit diesem Frühjahr 2022. Häuser verteuerten sich sogar um 2,3% und das ist der stärkste Anstieg seit 3 Jahren. Verglichen mit dem Vorjahresquartal lag der Preisaufschlag sogar bei 2,9% bei den Häusern. Natürlich muss man bei diesen Angaben immer vorsichtig sein, auf was man genau schaut. Schaut man auf Bestandsimmobilien oder auf neue Immobilien? Region spielt natürlich eine außerordentliche Rolle. Also das sind jetzt alles so Angaben im Schnitt. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das jetzt der Anfang einer neuen Boomzeit oder nur eine Stabilisierung oder wird es auch wieder zurückgehen? Ich kann es nicht sagen. Trotzdem versuche ich jetzt in dieser Folge, sage ich mal, so ein bisschen eine Hilfestellung oder einfach eine Perspektive aufzuzeigen, was es denn jetzt bedeuten würde, wenn man sich zum Immobilienkauf entscheiden würde. Vielleicht noch letzte Bemerkung zu dem Thema Statistik. Also die Mieten steigen trotzdem weiter. Also da gibt es schon einen Trend, der auch keine Pause gemacht hat. Die Mieten steigen permanent weiter und das hört man ja auch immer in den Nachrichten, dass Wohnraum knapp ist und dass in den Metropolen oder in beliebten Regionen es sehr schwierig ist, gute Wohnungen zu bekommen und die Mieten quasi ins Unermessliche steigen. Das wäre natürlich dann ein Argument für den Immobilienkauf, denn dann muss man sich um die Mietpreisentwicklung keine Sorgen mehr machen. Und wenn man das langfristig stemmen kann, dann ist das wahrscheinlich wirklich eine gute Option. Jetzt würde ich einfach mal so ein Beispiel durchrechnen. Es gibt ja diverse Rechner im Internet. Ich habe jetzt hier mal eingegeben, also ich würde eine Immobilie kaufen. Im Raum Würzburg, also sprich da, wo wir wohnen. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, 300.000 kostet die Immobilie, was eine Menge Geld ist, aber ich will jetzt auch nicht noch höher gehen, einfach um vielleicht auch ein bisschen ein repräsentatives Beispiel zu machen. Jetzt sage ich, ich hätte 50.000 Euro Eigenkapital, also habe ich nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also sowohl für die finanzierende Bank ist das wichtig, als auch für einen selbst, dass man halt zumindest diese Kaufnebenkosten irgendwo bezahlen kann. Eine 100% Finanzierung wird automatisch mit höheren Finanzierungskosten verbunden sein. Deswegen ein gewisser Eigenkapitalanteil sollte idealerweise vorhanden sein. Es heißt dann oft so, ja, 20% sollten es schon sein. Also sprich bei den 300.000 Beispiel sollte man dann ungefähr 60.000 Eigenkapital haben. Wenn man es jetzt nur 50 hat, ist das wahrscheinlich auch noch okay. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Also was sind diese Nebenkosten beim Immobilienkauf? Die teilen sich letztendlich auf, vor allem in die Grunderwerbsteuer. Und da sprechen wir jetzt in Bayern. Ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also in Bayern wären das 3,5%. Dann ist die Frage, steckt ein Makler hinter dem Angebot? Die Makler, da gibt es unterschiedliche Prozentsätze oder Kurtagen wird dann oft genannt, dieser Begriff in diesem Zusammenhang. Da kann man eigentlich auch so zwischen 3 und 4% veranschlagen. Dann hast du Notarkosten, da kann man 1,5% veranschlagen. Und dann hast du noch den Grundbucheintrag, da kann man vielleicht 0,5% veranschlagen. Und wenn man das alles aufsummiert, dann bist du fast bei 10% oder vielleicht bist du dann bei 10%. Und jetzt wieder zurück zu unserem Beispiel, also 300.000, 10%, dann hast du schon mal 30.000 einfach so ausgegeben und du hast noch null Eigenanteil an der Immobilie. Also sprich, die Immobilie würde dann voll finanziert werden von der Bank. Also idealerweise hast du dann nochmal eben 20 oder 30 oder vielleicht sogar noch mehr Mittel zur Verfügung, sodass dein Darlehen, also Darlehen, das ist der Betrag, den du quasi erbittest von der Bank, den du dann finanzieren musst, dann nicht ganz so hoch ist und dass du quasi schon mal so mit einem kleinen Puffer starten kannst, was dann auch eine Sicherheit für die Bank ist und was dann positiv auf deinen Zinssatz wirkt. Dieser Sicherheitsaspekt ist für die Bank sehr wichtig. Also auch, die wollen dann wahrscheinlich eine Risikolebensversicherung haben. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie viel andere Vermögenswerte du hast, die möglicherweise als Sicherheit dienen können. Und all das geht in deren Berechnung mit ein, sodass dann dein individueller Zinssatz dann wahrscheinlich doch nochmal deutlich abweichen wird von dem, was jetzt diese Portale ausspucken. Denn diese Portale können nicht alle Einzelheiten berücksichtigen. Was dann auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist deine monatliche Rate, die du bereit bist, der Bank zurückzuzahlen. Und diese monatliche Rate, die teilt sich dann auf in diesen Zinsanteil, den du der Bank quasi geben musst, dafür, dass sie dir das Geld geliehen hat, und idealerweise auch in einen Tilgungsanteil. Und der Tilgungsanteil ist quasi das, was du dann wirklich an Schuldwert zurückzahlst, sodass sich dann deine Restschuld der Bank gegenüber sukzessive, also mit jeder Zahlung monatlich, so ein bisschen reduziert. Ich habe jetzt mal in dem Beispiel gesagt, ich würde eine monatliche Rate stemmen können von 1200 Euro, was auch schon stolz ist, aber gut, wenn man jetzt die Mietpreise sich hier anschaut, dann ist das vielleicht irgendwo schon ein Wert, den man normalerweise für die Miete zahlen würde. Und dann heißt es ja immer, ja, wieso soll ich denn dem Vermieter das Geld in den Rachen schmeißen, wenn ich dadurch selber meine Immobilie finanzieren kann? Ja, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, jetzt bei dieser Rate mit 1200. Und diesem Eigenanteil von 50.000 Euro, da würde jetzt ein Zinssatz hier ausgespuckt werden von 3,72% und die Tilgung wäre dann nur 1,47%. Und 1,47% von unserem Schuldbetrag, also wir hatten ja gesagt, 300.000 kostet die Immobilie, 30 brauche ich aber für die Nebenkosten, also habe ich noch 20 von meinem Eigenkapital übrig, sodass ich 280.000 bräuchte von der Bank. Und diese 1,47% würden dann bedeuten, ich wäre jährlich in der Lage, circa 4.000 Euro meine Schulden zu reduzieren. Also sprich, Mein Schuldbetrag am Anfang war da 280.000, nach dem ersten Jahr wären es dann nur noch 276.000. Und das würde dann immer so weitergehen. Natürlich würde es sich im Normalfall immer mehr zu meinem Vorteil entwickeln, weil ich zahle dann nur noch Zinsen auf die 276.000 nach dem ersten Jahr. Nach dem zweiten Jahr sind es dann nur noch 272.000 und so weiter. Jetzt würde dieses Beispiel sogar sagen, was das denn bedeuten würde, wie lange ich dafür zahlen müsste für dieses Darlehen, bis es dann irgendwann mal weg wäre. Und zwar sagen die jetzt hier, ich müsste eine Gesamtanzahl von 408 Raten zahlen, dann wäre die Darlehenslaufzeit 34 Jahre und ein Monat und die zu zahlende Gesamtsumme ist dann 488.635 Euro, also dann doch deutlich, deutlich mehr als die 280.000 Schulden, die ich jetzt erstmal von der Bank aufnehmen würde. Und diese Rechnung setzt voraus, dass ich quasi dann nach 10 Jahren, also wenn die erste Darlehenslaufzeit vorbei ist, oder eigentlich heißt es, die erste Zinsbindungszeit vorbei ist, dass ich dann nach diesen 10 Jahren quasi wieder ähnliche Konditionen bekäme für die Anschlussfinanzierung. Das kann sein, vielleicht sind sie da sogar viel vorteilhafter, aber vielleicht sind sie auch viel nachteiliger. Also das ist jetzt quasi nur so ein theoretisches Konstrukt und es zeigt meines Erachtens vor allem zwei Dinge. Erstens, man sollte den Tilgungsanteil möglichst hoch setzen. Und zweitens, es ist nicht zwingend so, dass Kaufen immer vorteilhafter ist als Mieten. Natürlich kann man sagen, dass auch nach 34 Jahren dann einem die Wohnung gehört und je nach Wertentwicklung kann man die vielleicht sogar noch teurer verkaufen. Und ich denke mal, in diesem Szenario wäre dann der Kauf auch vorteilhaft. Ja. Aber es ist eben keine Garantie vorhanden. Und was man eben auch immer berücksichtigen muss, man nimmt ja eben am Anfang des Kaufprozesses ja relativ viel Geld in die Hand. Also diese 50.000 Eigenkapital, die investierst du ja in deine eigene Immobilie. Und die wiederum könntest du ja durchaus in eine andere Anlagenform auch investieren, die sich vielleicht sogar viel, viel werthaltiger entwickelt als die Immobilie. Ich spreche ja oft von dem MSCI World so als Vergleichsmaßstab. Gut, zuletzt ist der auch eingebrochen, aber auf Sicht von 15 Jahren haben wir ja auch neulich mal irgendwann gelernt, hat er nun mal die Entwicklung 6 bis 8% Rendite jährlich. Ich denke, wenn man das dann mal gegenrechnet auf Sicht von ja 34 Jahren, dann muss die Immobilie aber schon ordentlich an Wert gewinnen. Und was man noch gar nicht berücksichtigt haben, ist, dass wenn du deine eigene Immobilie bewohnst, dann musst du ja dich auch drum kümmern. Also es wird ja nicht so sein, dass je nachdem, was für eine Immobilie das ist, selbst wenn es eine neue ist, dass das dann auf 34 Jahre alles so bleibt und nicht kaputt geht. Du hast Heizungsthemen, du hast Energiethemen, du hast Instandhaltungsthemen, also wirklich viele Themen, mit denen du dich als Mieter nicht zwingend auseinandersetzen musst. Also natürlich musst du deine Wohnung als Mieter auch gut behandeln, aber wenn die Heizung kaputt ist, ja, dann ruft mal den Vermieter an und sagt, er soll sie doch bitte reparieren. Und das hast du halt als Eigentümer nicht. Also da musst du dich halt selber drum kümmern und selber Kosten in die Hand nehmen, um das wieder zu fixen. Und wenn ich jetzt mal die Rechnung mache mit den 50.000, ich nehme jetzt nur mal 6% und dann 34 Jahre, dann würde ich da aber auch auf 340.000 Euro kommen. Und das berücksichtigt jetzt noch nicht diesen Tilgungsanteil. Also gut, man kann das ja wirklich in viele Richtungen rechnen, aber wenn man jetzt sagt, die Rate von 1200 ist tendenziell vielleicht ein bisschen höher gewählt, einfach um diesen Tilgungsanteil bewerkstelligen zu können. Die Miete wäre vielleicht dann doch nur 900 oder 1000, also sprich, du würdest 200 Euro im Monat ja absichtlich nochmal on top investieren für diesen Tilgungsanteil. Dann könntest du diese 200 oder dann eben, keine Ahnung, 2400 dann im Jahr auch nochmal in MSCI World investieren und dann hast du wahrscheinlich eine höhere Zahl am Ende der Laufzeit als beim Immobilienkauf. Und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, wenn man die Immobilie nicht zum Eigenbedarf kauft oder zum Eigenbewohnen, sondern als wirklich Kapitalanlage dann zum Vermieten, Da ergibt sich dann nochmal eine zusätzliche Perspektive, denn das kann dann schon vorteilhaft sein hinsichtlich Steuer, denn dadurch kann man ja theoretisch seine Steuerlast senken. Also natürlich bekommt man die Mieteinnahmen auf der einen Seite, aber man hat vor allem diesen AFA-Anteil, also diese Abschreibung für Anlagevermögen. Das heißt eigentlich, du kannst künstlich irgendwo Kosten geltend machen, die dann deine Steuerlast senken. Also unserem Beispiel 300.000 kostet die Immobilie insgesamt. Das müsste man dann unterteilen in einen Gebäudeanteil, in einen Grundanteil. Und der Gebäudeanteil, der ist tendenziell, kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, sagen wir mal 60, 70% vom Gesamtpreis. Diesen könntest du dann über 100 Jahre abschreiben. Also wir können ja mal das Beispiel machen. Wir haben 300.000 Kaufpreis. Lass uns 200.000 Gebäudeanteil machen und das dann geteilt durch 100. Dann könntest du quasi 2.000 an Aufwand mit in deiner Steuererklärung angeben, was dann deine Steuerlast insgesamt mindert. Zusätzlich könntest du dann auch, wenn die Heizung kaputt wäre oder dergleichen, den Handwerkeranteil, also nicht den Materialanteil, sondern quasi den Arbeitskraftanteil auch nochmal geltend machen und auch den Zinsaufwand, den du hast für die Finanzierung, könntest du auch noch mit in die Waagschale werfen, sodass das schon für viele eine Art Steuersparmodell sein könnte. Und du könntest die Immobilie nach 10 Jahren sogar steuerfrei verkaufen, also sprich du sparst theoretisch irgendwo Steuern innerhalb der 10 Jahre Haltefrist, wo du die Immobilie mindestens halten musst, denn sonst musst du auf den Gewinn Steuern zahlen, aber nach 10 Jahren könntest du sie steuerfrei verkaufen, sodass aus dieser Sicht ein Immobilienkauf durchaus attraktiv sein kann. Aber wie der Name natürlich sagt, es ist eine Immobilie. Du kannst dich nicht so einfach davon wieder trennen, wie das jetzt zum Beispiel mit dem MSCI World ist oder mit anderen Anlageformen. Es ist ein langer Rattenschwanz dran mit Notar und Verkaufsprozess und Dokumenten. Also viel, viel aufwendiger als bei meinem Lieblingsbeispiel, dem MSCI World. Jetzt, was heißt das alles? Ja, ich denke, für einen Eigengebrauch ist eine Immobilie eher eine Lebensentscheidung, eine Lifestyle-Entscheidung. Natürlich ist es einfach ein anderes Gefühl, in der eigenen Immobilie zu wohnen und keine Miete zahlen zu müssen. Ist es finanziell vorteilhaft? Ja, kann sein, aber man weiß es wirklich nicht, weil die Immobilienpreisentwicklung vorherzusehen, auch in der aktuellen Lage in der Welt, es ist, glaube ich, echt schwer. Als Kapitalanlageform macht es Sinn meines Erachtens. Auch da eben nochmal erwähnt, Lage, Lage, Lage ist alles und die Preise sind jetzt nicht ganz günstig. Ich glaube nicht, dass sie nochmal viel zurückkommen werden. Finanzierungskosten, auch da, ich kann es nicht vorhersehen. Ich glaube, wenn man es sich leisten kann, dann wäre das durchaus eine Assetklasse, in die man investieren sollte. Auch das Lebensalter sei nochmal erwähnt. Also ich gehe jetzt auf die 50 zu. Ich werde jetzt keine Immobilie mehr kaufen, aber in jüngeren Jahren, wie gesagt, wenn man sich's leisten kann, würde ich es ehrlich gesagt durchaus als aussichtsreiche Option ansehen. So, das war's für heute. Nicht wirklich viel Neues, aber vielleicht trotzdem mal einfach und komprimiert, wie eben dieser Podcast auch heißt, zusammengefasst. Vielleicht hören sich's ja ein paar mehr an als die Holland-Folge. Würde mich, wie gesagt, freuen und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche.